Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika.
Obwohl Brasilien schon gewählt hat, steht es immer noch vor der Wahl. Die zweite Runde am 27. Oktober wird nicht nur entscheiden, welchen Kurs der lateinamerikanische Riese einschlägt, auch die Weichen für den ganzen Kontinent werden gestellt. Das könnte auch die politische Lage im Nachbarland Venezuela entscheidend beeinflussen. Dort dreht die wirtschaftsliberale Opposition gegen Hugo Chávez nach wie vor mächtig am Rad. Wer in Brasilien am Ende das Spiel um die Macht gewinnen wird, ist noch lange nicht ausgemacht. Während in Südamerika also um das bisschen politischen Spielraum gefeilscht wird, das Überschuldung und die Zwänge des Weltmarkts heute noch zulassen, ringt Mittelamerika wieder einmal um Gerechtigkeit und Menschenrechte. In Guatemala hat ein Gericht entschieden, dass mordende Militärs nun doch nicht ins Gefängnis müssen. Und in Honduras ist das Leben von Kindern und Jugendlichen offenbar nicht viel wert. Das sind einige unserer heutigen Themen. Noch ist nicht entschieden, wie die Weichen in Südamerika für die kommenden Jahre gestellt werden. Denn die brasilianischen Präsidentschaftswahlen gehen in eine zweite Runde. Und vom Ausgang dieser Wahlen hängt unter anderem ab, ob es den USA gelingt, ihr strategisches Ziel einer gesamtamerikanischen Freihandelszone umzusetzen, in der ihre nationalen Interessen den Ton angeben. Mit 47% der Stimmen verpasste der Kandidat der brasilianischen Arbeiterpartei PT, Luiz Inácio Lula da Silva, am 6. Oktober nur knapp die erhoffte absolute Mehrheit. Überraschenderweise konnte José Serra, der die Politik des scheidenden Präsidenten Fernando Henrique Cardoso fortführen will, immerhin 24% der Stimmen für sich verbuchen. Da keiner der beiden eine absolute Mehrheit erzielt hat, sind nun Stichwahlen für den 27. Oktober angesetzt. Damit hat der Sozialdemokrat Serra von der Regierungspartei aber auch gut 2 Wochen Zeit, alle ihm zur Verfügung stehenden Kräfte gegen eine Neuorientierung in der Politik und Wirtschaft des größten südamerikanischen Landes zu mobilisieren. Für den Oppositionskandidaten Lula wird es nicht leicht werden, sich gegen denjenigen durchzusetzen, der die großen Unternehmer und nicht zuletzt die USA auf seiner Seite hat. Der Ökonom Serra, unter der bisherigen Regierung Gesundheitsminister, kann für sich verbuchen, einen erfolgreichen Kampf gegen die brasilianische Pharmaindustrie geführt und der Bevölkerung auf diese Weise verbilligte Medikamente gegen AIDS zur Verfügung gestellt zu haben. Doch gleichzeitig steht Serra als Nachfolger Cardosos für eine Politik, die Brasilien in den letzten Jahren zu Finanzkrisen ungekannten Ausmaßes führten. Diese zwang das Land, Milliardenkredite in zweistelliger Höhe beim Internationalen Währungsfonds aufzunehmen. Die Angst, ein ähnliches Schicksal wie das Nachbarland Argentinien zu erleiden, geht um und sie ist nicht unbegründet. In den Jahren 2002 bis 2004 muss Brasilien Woche für Woche über 1 Milliarde Dollar aufwenden, um seine Auslandsschulden in Höhe von 30,6 Milliarden Dollar und das Leistungsbilanzdefizit von 20,4 Milliarden Dollar zu begleichen. Dadurch sind die Handlungsspielräume jeder neuen Regierung extrem eng gesetzt, und zwar unabhängig davon, welcher Kandidat das Rennen macht. Aber auch das Wohlstandsgefälle im Land ist extrem. Nur in Südafrika sind die Einkommensunterschiede größer als in Brasilien. Eine Landreform ist überfällig, der Reichtum in den Händen von wenigen hochkonzentriert. Diese soziale Kluft zu verringern, ist neben der Ankurbelung der Wirtschaft eine zentrale Aufgabe für den künftigen Präsidenten. Luiz Inácio Lula da Silva will Wirtschaftswachstum und soziale Verbesserungen miteinander verbinden. Pedro Ivo von der Arbeiterpartei stellt die Ziele Lulas vor.
Wir haben gezeigt, dass wir fähig sind, die Interessen der gesamten Gesellschaft berücksichtigend zu regieren. Wir haben eine sehr klare Vision für das Land. Man muss die Lebensbedingungen aller verbessern, Arbeitsplätze schaffen und Wirtschaftswachstum im angemessenen Rahmen. Deshalb sind wir für alle Teile der Gesellschaft, auch für die Unternehmer, ein Gesprächspartner. Wir bauen auf den Dialog zum Volk, aber auch zum Wirtschaftskräften des Landes. Es soll ein permanenter Dialog innerhalb der Gesellschaft stattfinden. Wir sind uns der Weltkrise des Kapitalismus und der Globalisierung bewusst. Wir sind überzeugt davon, dass es nötig ist, etwas zu verändern an diesem System. Wir wollen neue Prioritäten setzen, die lokale und nationale Wirtschaft unterstützen, den wirtschaftlichen Profit allen sozialen Schichten zugänglich machen. Und wir wollen dies in Unabhängigkeit zum Internationalen Währungsfonds erreichen. Wir stehen für eine Regierung, die nationale Eigenständigkeit und Einheit sucht.
Portanto, é um governo que busca a soberania nacional e que busca a unidade.
Aber nicht nur im Land selbst, sondern auch international werden an Lulas Arbeiterpartei große Hoffnungen geknüpft. Denn schließlich hätte ein Wahlsieg Lulas im größten und mächtigsten Land Lateinamerikas Auswirkungen auf den gesamten Kontinent. Umfragen in Argentinien zu den Wahlen im Nachbarland zeigen exemplarisch, wie populär Lula auch außerhalb Brasiliens ist. Über 50% der befragten Argentinier setzten auf Lula, der dem wirtschaftlich zerrütteten Argentinien Hilfe versprochen hat und mit seinem Nein zum Neoliberalismus politische Alternativen in den Bereich des Möglichen rückt. Denn Lula und mit ihm die brasilianische Arbeiterpartei wollen, anstatt die Abhängigkeit vom Internationalen Währungsfonds und den USA immer weiter zu vertiefen, einen eigenen starken Wirtschaftsraum in Südamerika schaffen. Die Stärkung des bereits bestehenden Mercosur, dem Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay angehören, ist dabei oberstes Ziel. Nach den Vorstellungen von Lula soll der Mercosur nicht nur eine Freihandelszone bleiben, sondern nach dem Vorbild der Europäischen Union auch an politischer und kultureller Kraft gewinnen, mit einem Parlament, einer Zentralbank und einer eigenen Währung. Solange die USA mit ihren Plänen für die gesamtamerikanische Freihandelszone nur ihre eigenen Interessen vertreten, so Lula kürzlich, so lange würden sich für Brasilien die Verhandlungen um den Beitritt zu diesem Projekt schwierig gestalten. Denn auch Brasilien will für seine Interessen kämpfen. Bernardo Pusinski, Journalist und Wissenschaftler an der Universität von São Paulo, unterstreicht in diesem Zusammenhang den Gewinn Südamerikas durch Lula.
Não há dúvida que uma vitória de Lula levará a América Latina para uma nova direção.
Ohne Zweifel wird Lula Lateinamerika in eine neue Richtung führen, auf einen neuen Weg. Lateinamerika ist am Boden, seien wir ehrlich. Der ganze Kontinent ist komplett zerstört. Er ist damit leicht für den US-amerikanischen Expansionismus und Alca anfällig. Alle werden den USA nachgeben. Wenn Lula gewinnt, so ist das eine neue Perspektive. Erstens wegen der Verbesserung der Mercosur, zweitens durch dessen geografische Ausweitung mit Aufnahmevereinbarungen für Venezuela und Bolivien. Das alles bedeutet eine aufrechtere Haltung als Block der Alca gegenüber und nicht zuletzt die Möglichkeit einer Unterstützung durch Europa. Lula wird somit für eine Gegenströmung zum rasanten US-amerikanischen Expansionismus sorgen.
Venezuela kommt nicht zur Ruhe. Die sogenannte bolivarianische Revolution von Präsident Hugo Chavez ist aufgrund ihrer antiimperialistischen und armenfreundlichen Orientierung nicht nur den USA ein Dorn im Auge, sondern auch der mächtigen Oligarchie im eigenen Land. Deshalb versucht die Opposition, auch nach dem gescheiterten Putschversuch vom April dieses Jahres, weiterhin die politische Situation zu eskalieren und die Regierung zu stürzen. Am 10. Oktober fand in der Hauptstadt Caracas die größte Anti-Chavez-Demonstration seit der Niederschlagung des Putsches statt. Aufgerufen hatten das Oppositionsbündnis Coordinadora Democratica, der Unternehmerverband Fede Cámaras und die Gewerkschaft CTV. Gefordert wurden der Rücktritt des Präsidenten und vorgezogene Neuwahlen. Die Veranstalter der Demonstration und die regierungsfeindlichen venezolanischen Medien sprachen von 1 Million Teilnehmer und bezeichneten den Protestzug als Erfolg. Unabhängige Beobachter dagegen zählten nur etwa 100.000 Demonstranten. Die venezolanische Regierung zeigte sich erleichtert über den friedlichen Verlauf der Proteste, denn ähnlich wie bei dem Putschversuch im April waren gewaltsame Zusammenstöße zwischen Chavez-Anhängern und oppositionellen Demonstranten befürchtet worden. Vizepräsident Vicente Rangel kommentierte am Abend des Protesttages:
Die Friedfertigkeit des venezolanischen Volkes hat sich durchgesetzt. Es wurde nach demokratischen Grundsätzen demonstriert, demokratisch dazu aufgerufen und die Regierung hat sich ebenfalls an alle Regeln der Demokratie gehalten. Deshalb bin ich sehr zufrieden mit dem Verlauf des heutigen Tages.
William Davila, Sprecher des Oppositionsbündnisses Coordinadora Democratica, zog eine andere Bilanz.
Welche demokratische Regierung kann schon damit zufrieden sein, dass ihr 1 Million Leute alles Mögliche ins Gesicht sagen? Das muss schon eine optimistische Regierung sein, eine, die viel Selbstvertrauen hat. Diese Regierung hier wird nur noch von Zangen und Sicherheitsnadeln zusammengehalten. Wenn sie intelligent genug wäre, würde sie sich der Herausforderung stellen und eine Volksbefragung durchführen. Aber das werden sie nicht tun und deshalb werden wir weiter Druck machen.
Die Opposition hat der Regierung ein Ultimatum gestellt. Falls Chavez bis zum 21. Oktober nicht zurücktritt, will sie mit einem unbefristeten Generalstreik beginnen. Dieser könnte, wenn es nach dem radikalsten Flügel der Chavez-Gegner geht, auch schon am 16. Oktober losgehen. Die Regierung beschuldigt ihre Gegner unterdessen, erneut einen Putsch gegen die verfassungsmäßige Ordnung vorzubereiten. Sie rief für Sonntag, den 13. Oktober, ihre Anhänger auf, ihre Unterstützung für das bolivarianische Projekt auf die Straße zu tragen und 6 Monate nach der Niederschlagung des Putsches vom April den Fortbestand des Systems zu feiern. Wie diese Pro-Chavez-Demonstration zu Ende ging und ob es dabei zu Zwischenfällen kam, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
Die Sicherheitskräfte in Honduras ermorden systematisch Kinder und Jugendliche. Seit 1998 sind über 1400 Kinder und Jugendliche getötet worden. Die Mörder bleiben meistens unbekannt. Die Menschenrechtsorganisation Casa Alianza dokumentiert die Fälle. Nach ihren Angaben sind die Mörder Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste, Polizeibeamte oder auch Gefängnisangestellte. Häufig werden die Kinder von rot-grün gestrichenen Autos aufgeladen und verschwinden spurlos. Irgendwann werden sie dann am Rande der Städte wiedergefunden, oft gefoltert, missbraucht und mit Einschusslöchern zwischen den Augen. Teilweise werden die Jugendlichen ohne ersichtlichen Grund umgebracht. Viele müssen wegen Lappalien ihr Leben lassen. Der 15-jährige Oscar beispielsweise wurde angeschossen, nur weil er einen alten Pappkarton aus einem Supermarktabfallcontainer genommen hatte, um darauf zu schlafen. Vor 2 Wochen veröffentlichte die UNO-Menschenrechtskommission einen Bericht zu den Hintergründen der Morde in Honduras. Der Bericht beklagt die Tatenlosigkeit der lokalen Behörden. Die Mörder können sich fast sicher sein, nicht für ihre Tat belangt zu werden. Eine Strafverfolgung oder gar Verurteilung der Mörder ist äußerst selten, so der Bericht. Der Präsident des Landes, Ricardo Maduro, versprach, die Zahl der ungeklärten Morde zu verringern. Das war das erste Mal, dass sich ein Regierungsoffizieller zu den ungeklärten Morden äußerte.
In Guatemala geht die Auseinandersetzung um die Aufarbeitung der Verbrechen des Bürgerkriegs weiter, der 1996 mit dem Friedensabkommen formal beendet wurde. Während Menschenrechtsorganisationen um weitestmögliche Aufklärung bemüht sind, versuchen Armeekreise, die selbst tief in den schmutzigen Krieg gegen die Bevölkerung verwickelt waren, die Justiz unter Druck zu setzen. So war der Gerichtssaal voll von Militärs, als am 1. Oktober ein General wegen der Ermordung der Anthropologin Mirna Mack zur Höchststrafe von 30 Jahren verurteilt wurde. Ein Urteil, das als Hoffnungsschimmer in Sachen Gerechtigkeit aufgenommen wurde. Doch schon kurze Zeit später wurde ein anderes, ebenfalls symbolträchtiges Urteil gegen Militärangehörige wieder aufgehoben, angeblich wegen juristischer Formfehler. Die 3 Militärs und ein Priester waren zu 30 bzw. 20 Jahren Haft wegen des Mordes an Bischof Gerardi verurteilt worden, einer Schlüsselfigur in der Aufklärung der Verbrechen der Vergangenheit. Das Verfahren muss nun komplett neu aufgerollt werden. Menschenrechtsaktivisten gehen davon aus, dass diese Entscheidung des Berufungsgerichts auf Druck der Armee hin zustande kam. Anderen Kirchenfürsten in anderen lateinamerikanischen Ländern ergeht es viel besser als dem um die Menschenrechte besorgten Gerardi. Zum Beispiel den Erzbischof der peruanischen Hauptstadt Lima, Juan Luis Cipriani. Allerdings wird der Kardinal, bekannt als Sozius des flüchtigen Diktators Alberto Fujimori, jetzt von linken Parteien beschuldigt, ein viel zu hohes Gehalt vom Staat zu bekommen. Die Nörgler und Neidhammel haben es aber nicht nur auf Cipriani abgesehen. Sie kritisieren obendrein noch die Art und Weise, wie die peruanische Regierung ihren internationalen Verpflichtungen nachkommt. Zum Beispiel, wenn sie eine Delegation nach Rom entsendet, um der Heiligsprechung von José María Escrivá de Balaguer beizuwohnen, dem Gründer der erzreaktionären Vatikanlobby Opus Dei. Eine Ministerin und zwei Kongressabgeordnete sollen dabei gewesen sein, eine hochkarätige Besetzung, die Peru als einsame Spitze auszeichnete. Warum denn nicht? Sagte der Ministerpräsident Luis Solari, wo doch die Delegation auch den Auftrag habe, das Gespräch vorzubereiten, das Staatspräsident Alejandro Toledo am 2. Dezember mit Papst Johannes Paul II. Führen wird. Man könnte ja vielleicht die heilig sprechende Laune des Papstes ausnutzen, um einen eigenen Kandidaten vorzuschlagen und so mir nichts, dir nichts mit einem eigenen Heiligen honoriert zu werden. Schließlich hat Karol Wojtyla in Mexiko vor kurzem einem Indianer die Heiligkeit und zwei weiteren die Seligkeit geschenkt. Vielleicht wäre jetzt Cipriani selbst an der Reihe. Der ist schließlich auch von Opus Dei. Er lebt zwar noch, aber würde das Vatikanoberhaupt das bemerken? Oder besser noch Matteo Pumacahua. Der hat sich darum verdient gemacht, Ende des 18. Jahrhunderts den Aufstand der Hochlandindianer in Peru gegen Spanier zu verraten. Auch er war schließlich Indianer, wie die neuheiligen Mexikaner. Und so sagt man wie Staatspräsident Toledo.
Für Onda-Info benutzen wir Radiobeiträge von dem Netzwerk lateinamerikanischer Basisradios ALED und Nachrichten von PONAL. Auf der Internetseite von Nachrichten für Lateinamerika findet ihr
Radiobeiträge von Onda und Texte von PONAL.
Also www.npla.de.